ARD.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich bin Anna Engelke und melde mich aus dem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin.
Und ich bin Kai Küstner. Heute ist Freitag, der 16. Januar, und wir zeichnen diesen Podcast um 12 Uhr auf.
We need Greenland from a national security situation.
Wir brauchen Grönland wegen der nationalen Sicherheit. Das ist grob übersetzt das, was der amerikanische Präsident nun schon seit einiger Zeit wiederholt. Donald Trump nennt vor allem strategische Gründe. Derzeit sei Grönland mit russischen und chinesischen Schiffen übersät.
It's so strategic. Right now Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland.
Also, wir brauchen Grönland, sagt Trump, aber die Mehrheit der US-Amerikaner kann mit diesem Wir nicht so viel anfangen, denn nur 17% der US-Bürger wollen Grönland. So ist jedenfalls das Ergebnis einer Meinungsumfrage von Reuters und Ipsos. Donald Trump sollte also besser sagen, I need Greenland, ich brauche Grönland. Grönland im Nordatlantik, im Arktischen Ozean mit seinen ungefähr 56.000 Einwohnern. Das ist die größte Insel der Welt, 4-mal so groß wie Texas, 3-mal so groß wie die Ukraine. Eine riesige Landmasse, die Trump, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, die Trump liebend gern in den Besitz der USA holen würde, um eben die USA größer zu machen, auch optisch auf der Weltkarte. Make America great again. Und dabei schließt Donald Trump nicht aus, bis zum Äußersten zu gehen, sich also auch militärisch Grönland einzuverleiben. Und mit diesem Plan steht der US-Präsident aber auch in seinem eigenen Land noch mehr alleine da. Laut dieser Reuters-Ipsos-Umfrage sind dafür gerade mal 4% der Befragten in den USA. Und der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius, der hat bei uns in der ARD jetzt vor einem militärischen Vorgehen der USA gegen Grönland gewarnt.
Naja, um es vorsichtig zu formulieren, das wäre ein einzigartiger, historisch einmaliger Vorgang in der Geschichte eines Bündnisses, das so erfolgreich funktioniert hat seit 80 Jahren. Von daher würde ich immer sagen, das ist kaum vorstellbar und wir richten uns darauf auch nicht ein und ich persönlich rechne auch nicht damit. Ich glaube, dass wir es hier mit einem Machtspiel zu tun haben darüber, wer hat welchen Einfluss in Grönland. Aber im Ergebnis geht es immer um dasselbe. Grönland muss gesichert werden vor dem Zugriff anderer und vor dem Einfluss anderer. Und das gilt insbesondere dann noch in größerem Maße um die Arktis, gerade auch mit dem Blick auf den Klimawandel und die zunehmende Präsenz russischer und chinesischer U-Boote.
Und die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen, die macht sich aber vor allem auch Sorgen wegen dem, was aus den USA sie so zu hören bekommt. Und sie hat vor einigen Tagen gewarnt, wenn die Vereinigten Staaten beschließen sollten, ein anderes NATO-Land anzugreifen, dann, so Frederiksen wörtlich, dann ist alles vorbei. Und offenbar haben sich die Dänen gedacht, gemeinsam sind wir stärker, und deshalb haben sie an diesem Mittwoch Soldaten aus europäischen NATO-Ländern eingeladen, sich an einer multinationalen Erkundungsmission auf Grönland zu beteiligen. Und diese multinationale Erkundungsmission ist keine Mission der NATO. Das ist ganz wichtig, denn die USA sind ja auch NATO-Mitglied, aber es sind NATO-Länder, die sich eben an dieser Erkundungsmission beteiligen, und auch 15 Bundeswehrsoldaten. Du und ich, Kai, wir sprechen da gleich noch ausführlicher drüber. Da ist ja diese Woche einiges passiert. Es gibt einiges zu besprechen. Und außerdem beschäftigen wir uns in dieser Folge mit Vorfällen und Ausfällen in der Bundeswehr. Drogen, Frauenhass, Nazi-Lieder, Nazi-Look. Das hat es alles in den vergangenen Jahren bei den Luftlandetruppen des Heeres gegeben. An diesem Mittwoch war deswegen Carsten Breuer, der Generalinspekteur der Bundeswehr, vor den Verteidigungsausschuss des Bundestags geladen.
Wir akzeptieren in der Bundeswehr weder sexualisierte Gewalt oder Extremismus, noch Drogenmissbrauch oder Diskriminierung. Soldaten, die so etwas dulden, können in unserer Bundeswehr nicht als Vorgesetzte eingesetzt werden. Unsere Soldatinnen und Soldaten müssen sich in der Gemeinschaft der Einheit sicher fühlen. Denn nur mit einem solchen Klima des Respekts und des Vertrauens schaffen wir die Voraussetzungen, um unseren Auftrag zu erfüllen.
Und der, der diese Geschichte bei der Luftlandetruppe des Heeres recherchiert hat und auch zwischen den Jahren dann veröffentlicht hat, das ist Peter Carstens von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Er ist gleich hier bei uns zu Gast, eben bei Streitkräfte und Strategien. Aber Kai, lass uns jetzt auf Grönland gucken und auf die große Sorge, dass die NATO an dieser größten Insel der Welt zerschellt.
Das hast du sehr schön formuliert, Anna. Und diese Gefahr des Zerschellens ist absolut nicht gebannt aus meiner Sicht, denn dass Donald Trump vor die Wahl zwischen Grönland und die NATO gestellt, dem über 75 Jahre alten Verteidigungsbündnis die Treue hält, ist alles andere als gesichert. Was so ein bisschen Hoffnung macht, sind neben Umfragen in den USA, die hast du ja gerade geschildert, auch die US-Kongressabgeordneten, und zwar auch republikanische, es ja gibt, die sehr genau wissen, was ein Zerschellen der NATO an einer aus viel Eis bestehenden Insel bedeuten würde. Und es hat diese Woche ein Treffen gegeben, von dem zumindest ein kleiner, wärmender Hoffnungsstrahl ausging, so würde ich es mal sagen, auch wenn sich das zunächst gar nicht so anhörte. Denn der dänische Außenminister Lars Løkke Rasmussen war mit seiner grönländischen Kollegin Vivian Mosfeld nach Washington gereist, traf dort Vizepräsident J.D. Vance und Außenminister Marco Rubio, um dann anschließend klarzustellen, dass Ideen völlig inakzeptabel seien, die nicht die territoriale Unversehrtheit Dänemarks und das Selbstbestimmungsrecht Grönlands respektieren, so hat es Rasmussen formuliert, in Klammern also, Trumps Ideen seien nicht akzeptabel.
And we therefore still have a fundamental disagreement, but we also agree to disagree. And therefore we will, however, continue to talk.
Daher haben wir weiter eine fundamentale Meinungsverschiedenheit, das aus dem Mund eines Chefdiplomaten. Das ist eine eine geradezu kristallklare Sprache. Aber, und jetzt kommt der Hoffnungsschimmer, was ausblieb in Washington, war ein völliges Zerwürfnis oder so ein Eklat à la Zelensky. Und daher auch diese Rasmussen-Worte. Wir sind uns darüber einig, dass wir uneins sind und wir werden weiter im Gespräch bleiben. Und um dieses Gespräch fortzusetzen, hat man sich jetzt auf eine Arbeitsgruppe geeinigt, die Kompromissmöglichkeiten erarbeiten soll. Konkret, wie man auf Sicherheitsbedenken der USA eingehen und gleichzeitig sogenannte rote Linien Dänemarks beachten könne. Ob das möglich ist, werden wir sehen, aber es wurde erstmal Zeit gewonnen und man hat Trump auch signalisiert, dass man dessen Sicherheitsbedenken durchaus ernst nimmt, wenn es denn das ist, was ihn wirklich umtreibt. Und dann, Anna, gibt es ja noch die militärische Erkundungsmission, du hattest sie schon angedeutet, verschiedener NATO-Staaten und auch Deutschlands.
Ja, also das war eine Nachricht, die uns am Mittwochabend hier im Hauptstadtstudio erreicht hat. Und das kam dann doch etwas überraschend, also dass es dann jetzt so schnell ging und dass es dann diese Erkundungsmission gibt. Und da war ja auch erstmal noch unklar, ne, fliegen die Bundeswehrsoldaten alleine nach Grönland? So hieß es erst und so war es auch erst vom Bundesverteidigungsministerium geplant, weil so war die erste Pressemeldung formuliert. Und dann haben sie dann am nächsten Tag das nochmal korrigiert und haben gesagt, nein, die deutschen Bundeswehrsoldaten fliegen erst nach Dänemark und dann fliegen sie von dort aus zusammen mit anderen Soldaten anderer NATO-Staaten dann eben nach Grönland. Also da merkst du schon, das war ein ziemliches Hoppla die Hopp, was die Planung angeht, wenn man vom Verteidigungsministerium, die ja nicht einfach nur so Pressemeldungen rausschicken, auf die gerade mal einer mit einem halben Auge geguckt hat, wenn sie dann da nochmal so eine korrigierte Version am nächsten Tag rausschicken, dann siehst du, dass wir Vorbereitungen im Werden, dass wir die auch von außen beobachten konnten. Also 15 Mann starkes Bundeswehr-Erkundungsteam über Dänemark nach Grönland. Wir hatten an diesem Morgen in unserer Redaktionskonferenz hier in Berlin auch die Diskussion darüber, ne, was denn das zeigt. 15 Leute, ein Kollege von mir, der war sehr unterbeeindruckt und fand, sind sehr, sehr wenig. Andererseits, wenn man sich überlegt, es ist ein Erkundungsteam. Und da meinte ich auch so, naja, wenn wir jetzt irgendwie 500 Bundeswehrsoldaten dahin geschickt hätten, dann wäre das auch ein komisches Zeichen. Und ich glaube, dann wäre das auch mit einem Bundestagsmandat auch nochmal eine andere Frage gewesen. Aber ich habe so den Eindruck, es geht ja vor allen Dingen jetzt auch um diesen symbolischen Akt, dass verschiedene NATO-Staaten aus Europa jetzt in Grönland auftauchen. Oder wie siehst du das, Kai?
Nee, genau so. Also 500 wäre sicher fast schon eine Art feindseliger Akt gegenüber den USA gewesen. Aber 15 Bundeswehrsoldaten oder auch die paar Dutzend Europäer, die an dieser Mission jetzt teilnehmen, würden ja im Ernstfall nicht Trump oder eine US-Annexion aufhalten und den Auftrag hätten oder haben sie ja auch gar nicht. Das ist auch nicht der Sinn dieser Aktion. Insofern glaube ich, sind auch gar nicht so viele nötig. Also sehr viel Symbolik dabei, ja, aber durchaus eine Mission, die vielleicht ja die richtigen Signale sendet. Zum einen ist dieses Kontingent irgendwie klein genug, um nicht Trump zu verärgern, aber auch wieder groß genug, um tatsächlich ein Signal der Solidarität mit dem NATO-Verbündeten Dänemark zu senden und Trump auch vor Augen zu halten. Du stellst dich, wenn du weitermachst, gegen uns alle, die sich daran beteiligen. Und im besten Fall könnte Trump das ja so auffassen, guck mal, wie bei den NATO-Verteidigungsausgaben, auf die ich immer so gedrängt habe, da kann man ja auch zu Hause sagen, wenn ich sage, etwas läuft nicht richtig, dann hören die Europäer auf mich und interessieren sich auf einmal für die Arktis und nehmen jetzt doch die Sicherheitslage dort ernst. Sie haben verstanden, dass wir das jetzt nicht Russland und China überlassen können, die Europäer. Und ähnlich hat sich ja auch Verteidigungsminister Pistorius geäußert, wenn er sagt, dass diese Länder, also China und Russland, die, Zitat, Freiheit der Verkehrs-, Kommunikations- und Handelswege in Frage stellen und die NATO dies nicht zulassen werde. Das heißt, man baut Trump im Grunde so eine Rampe, zu Hause gesichtswahrend Abstand von seinen Plänen zu nehmen. Aber im Moment, Anna, deutet tatsächlich noch wenig darauf hin, dass Trump diese Rampe auch wirklich nutzen wird. Dessen Sprecherin Caroline Leavitt hat ja zunächst jetzt mal erklärt, die europäische Militärmission würde Trumps Willen in keiner Weise beeinflussen.
Ja, also ich bin wirklich mal gespannt. Und du hast ja auch schon die US-Senatoren erwähnt, auch die republikanischen US-Senatoren. Die sind, glaube ich, bei Grönland und bei den Trump-Ambitionen gegenüber Grönland sind sie doch sehr viel kritischer. Und ne, man kann immer, und das ist ja ein Weg, Trump schmeicheln. Und dann könnte man ja sagen, guck mal, was deine Einlassung zu Grönland, was das jetzt schon bewirkt hat. Die Europäer sind auf dem Weg. Oder natürlich, man kann auf das Vorgehen in Venezuela gucken, der USA. Wenn ich mich noch an diese Pressekonferenz von Donald Trump erinnere, nachdem er Maduro hat gefangen nehmen lassen, der hat ja, also Trump hat ja bei dieser Pressekonferenz am nächsten Tag in Washington regelrecht geschnurrt. So zufrieden war der mit sich und mit dieser Militäraktion. Und das, glaube ich, hat ihn dann auch dazu bewogen, auch diese Drohung auszusprechen, gegen den Iran dort militärisch einzugreifen. Wobei da jetzt ja auch erstmal außer der Zusage des iranischen Außenministers, dass es erstmal keine Exekutionen geben werde, auch nicht klar ist, wie es dort weitergeht. Klar ist aber, dass all dies passiert zum Leidwesen der Ukraine, denn wir gucken da nicht mehr so viel drauf. Also wir als Welt, aber wir als Streitkräfte und Strategien natürlich schon. Aber ne, die Lage in der Ukraine, da werden wir schon etwas abgelenkt durch das, was im Rest der Welt passiert.
Ja, und es lenkt ab davon, dass im Grunde täglich Russland dort mutmaßliche Kriegsverbrechen begeht, eben durch die beständigen Angriffe auf die ukrainischen Großstädte, also auf die Zivilbevölkerung dort. Und auf die Energieinfrastruktur, von der die Menschen ja gerade jetzt ganz besonders abhängig sind, denn der Winter ist dort erbarmungslos hereingebrochen über das Land. Es herrschen teilweise bis zu 20 Grad minus nachts und auch tagsüber sind die Temperaturen teilweise zweistellig im Minusbereich. Und das sorgt gerade in der Hauptstadt Kiew dafür, dass die Menschen bitter leiden. Es war schon vor Wochen so, da hatten wir auch oft drüber berichtet, dass für mehrere Stunden am Tag die Heizung oder der Strom ausfiel. Jetzt hat sich die Lage nochmal extrem verschlechtert, einfach weil sich die von Russland angerichteten Zerstörungen so schnell nicht reparieren lassen. Und es wird ja gezielt die Energieinfrastruktur attackiert. Unser Kollege vor Ort, Florian Kellermann, hat die Auswirkungen so beschrieben.
Das ist schon extrem hart, vor allem wenn die Heizung ausfällt und vor allem dann, wenn es in Familien kleinere Kinder gibt. Die werden dann krank, man kann sie nicht richtig pflegen und manche sagen, ja, wir legen uns dann einfach den ganzen Tag mehr oder weniger ins Bett, wo es wenigstens halbwegs warm ist. Alle haben sich so Überlebensstrategien angeeignet, zum Beispiel etliche Powerbanks angeschafft, um also Strom zu bunkern, wenn er dann mal fließt für ein paar Stunden. Oder die Menschen heizen Wasser in speziellen Thermoskannen, die man im Auto an die Autobatterie anschließen kann, das habe ich auch gehört. Und damit befüllen sie dann Wärmeflaschen für die Nacht, die sie mit ins Bett legen.
Soweit also Florian Kellermann. Es gibt auch darüber hinaus in der Hauptstadt Versammlungspunkte, Punkte der Unbeugsamkeit genannt, an denen die Menschen ihre Handys aufladen können, sich aufwärmen können, Tee trinken. Präsident Zelensky bemüht sich darüber hinaus darum, vermehrt Strom aus dem Ausland zu beziehen. Aber all diese Kreativität kann natürlich die harte Realität allenfalls ein wenig erträglicher werden lassen. Klar ist, das ist der härteste Winter für die Ukrainerinnen und Ukrainer seit Kriegsbeginn.
Ja, und mit diesem eiskalten Winter hat Putin dann auch einen unerbittlichen Kämpfer an seiner Seite, nämlich eben diesen Winter. Und es soll ja auch erstmal weiter kalt bleiben. Und es gibt ja auch keinerlei andere Anzeichen, dass der Krieg bald aufhört. Das ist ja, was dort passiert, ganz nach Putins Geschmack. Und die Aussicht darauf, dass die Unterhändler Steve Witkoff oder Jared Kushner noch in diesem Monat, wenn sie nach Moskau reisen, etwas erreichen, das sei auch erstmal dahingestellt. Also inwieweit es tatsächlich zu einem Waffenstillstand kommen könnte. Ich persönlich sehe das gerade nicht. Warum sollte Putin das auch machen? Das ist ja seine Art, das ist ja seine Strategie. Wenn es in der Ukraine schlecht läuft, dann wird er es recht nicht sich zu irgendwelchen Eingeständnissen hinreißen lassen. Also ich erinnere das noch, als es so zu wenig Artilleriemunition für die ukrainischen Streitkräfte gab, Anfang 23. Kai, da hatte ja Putin auch gesagt, warum sollte ich mich denn jetzt bewegen, wo gerade die Ukrainer zu wenig Waffen haben und zu wenig Munition haben. Und jetzt ist es genauso. Es läuft ja für ihn und es läuft für ihn auch insofern, als dass er auch weiterhin Trump an seiner Seite hat, nämlich auf die Frage an den amerikanischen Präsidenten gerichtet, warum man denn jetzt noch von einem Waffenstillstand so weit entfernt sei. Da hat Trump auf diese Frage geantwortet, der Grund sei Zelensky.
Ja, und das ist nicht das erste Mal, dass Trump die Ukraine bezichtigt, dem Frieden im Weg zu stehen. Und das wurde in Moskau auch sofort freudig aufgegriffen und bekräftigt. Ja, genau so sei es, es scheitere an der Ukraine. Was natürlich, wie wir wissen, außer Acht lässt, dass dieser Krieg sofort beendet wäre, wenn Russland aufhörte anzugreifen. Und Moskau ist ja auch wahr, dass sämtliche Angebote zum Einfrieren der Frontlinien zum Beispiel, zu dem die Ukraine und die Europäer ja bereit sind, ausgeschlagen hat. Und Putin hat auch jetzt wieder bekräftigt, dass es ihm um mehr als die Ukraine, nämlich ein Zurückdrängen der NATO geht. Aber in der Tat hat mein Gesprächspartner Nico Lange vom Dienstag, finde ich zumindest, vermutlich recht, wenn er sagt, es wäre besser, wenn sich die Ukraine und die USA, vielleicht vermittelt durch die Europäer, endlich zu 100% auf einen Friedensplan einigen würden, damit man eben dann mit einem solchen geeinten Plan Moskau konfrontieren kann. So aber kann Putin natürlich weiter sagen, uns liegt gar kein offizielles Angebot vor.
Tja, und was diese russische Zermürbungstaktik mit den Luftangriffen auch bewirkt, ist ja, dass in der Ukraine ein alter politischer Streit wieder ausgebrochen ist. Und zwar der zwischen dem ukrainischen Präsidenten Zelensky und dem Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko.
Ja, ich habe mich in diesen Tagen sehr an diesen Dokumentarfilm erinnert gefühlt, der auch in der ARD zu sehen war, über den einst unbeugsamen Boxweltmeister und heutigen Politiker Klitschko. Klitschko, der härteste Kampf, hieß der. Und dieser Film hat diese Rivalität zwischen dem Präsidenten und dem Bürgermeister auch durchaus thematisiert. Zelensky warf schon Anfang des Krieges nach Raketenangriff damals Klitschko vor, die Versorgung der Stadt nicht sicherstellen zu können. Und Klitschko hat sich dann gewährt damit, dass er Zelensky autoritäre Tendenzen vorwarf. Also dieser Streit bricht sich jetzt in gewisser Weise wieder Bahn.
In der Hauptstadt wurde viel zu wenig gemacht. Selbst in dieser jetzigen Situation sehe ich zu wenig Anstrengungen. Das muss sich rasch ändern. Lösungen müssen her.
Das sagte Präsident Selenskyj jetzt in einer seiner Videobotschaften dieser Tage und hat damit Klitschko offen angegriffen. Der weist die Vorwürfe von sich, es sei an der Regierung, sich mit der Stadtverwaltung zu verständigen, und außerdem würden offenkundige Unwahrheiten verbreitet. Also der gemeinsame Gegner Russland verdeckt zwangsläufig die Rivalität der beiden zeitweise. Die sind ja beide bei den Wahlen 2019 als Konkurrenten gegeneinander angetreten. Aber hin und wieder bricht sich dann doch eben diese Rivalität wieder Bahn.
Na, der Streit ist auf jeden Fall nicht gut für die Einheit in der Ukraine. Lass uns noch einmal einen Blick auf den Verlauf der Front in der Ukraine werfen.
Ja, es wird trotz des heftigen Wintereinbruchs weiter intensiv gekämpft, wobei der ukrainische Oberbefehlshaber Oleksandr Sirskyj für das Jahr 2025 bilanziert, seine Armee schalte mehr russische Kämpfer aus, als Moskau nachrekrutieren könne. Eine Zahl, die wir so zunächst nicht verifizieren können, auch wenn ja klar ist, dass die russischen Verluste massiv sind. Was sich anhand ukrainischer, westlicher und auch russischer Quellen nachvollziehen lässt, ist, dass die russische Seite ihre angeblichen Erfolge propagandistisch erheblich aufbauscht. So behauptet Moskau ja, die wichtige Stadt Kupiansk schon im November erobert zu haben, dort weiter Fortschritte zu machen. In Wahrheit ist es wohl eher umgekehrt. Die Ukraine ist dort zuletzt wieder vorgerückt, beherrscht bis auf ein paar Gebiete diese Stadt weiter. Und auch in den Orten, über die wir zuletzt immer wieder berichtet haben, wird weiter gekämpft. Pokrowsk ist noch immer nicht komplett von Russland erobert. In Kostiantiniewka wird weiter gekämpft, was ja ein entscheidender Ort ist, wenn Russland den Druck auf den Verteidigungsgürtel bei Sloviansk und Kramatorsk erhöhen will. Auch deutlich weiter südlich im Oblast Saporischschja rückt die russische Armee langsam vor. Also der Druck bleibt, das hast du ja auch gesagt, Anna, auch wenn von einem Zusammenbruch der ukrainischen Armee, wie Russland das fast täglich nahezulegen versucht, nach unseren Erkenntnissen keine Rede sein kann.
Kai, vielen Dank. Ich freue mich jetzt auf einen ganz besonderen Gast hier bei Streitkräfte und Strategien, und zwar Peter Carstens von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Unter den Journalisten hier in Berlin kennt Peter Carstens sich mit der Bundeswehr aus wie kaum ein Zweiter. Und seine Geschichten lese ich immer mit besonders großem Interesse, so wie die über die schlimmen Vorfälle bei den Luftlandetruppen des Heeres. Peter und ich haben uns vor 25 Jahren hier in Berlin kennengelernt, beide als Berichterstatter über das Verteidigungsministerium. Und ich freue mich, dass er jetzt hier ist. Herzlich willkommen im ARD-Hauptstadtstudio, lieber Peter.
Anna, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne hier.
Und vor allen Dingen, wie schön, dass du dir jetzt Zeit nimmst, um bei Streitkräfte und Strategien über deine Recherchen zu erzählen. Du und deine Kollegin Rahel Golub, ihr habt über krasse Vorfälle beim Fallschirmjägerregiment 26 im rheinland-pfälzischen Zweibrücken recherchiert und geschrieben. Kannst du unseren Hörern kurz erklären, worum es im Kern geht?
Es geht um eine Ansammlung von sexuellen Übergriffen, rechtsextremistischen Verhaltensweisen und Drogenmissbrauch. Und zwar ziemlich en gros. Es gibt inzwischen 55 Beschuldigte. Ich weiß nicht, wann jemals in der Bundeswehr in einer Einheit gegen so viele Beschuldigte gleichzeitig ermittelt worden ist. Angefangen hat es mit Frauen, die sich im Regiment an verschiedenen Stellen über sexuelle Übergriffe beschwert haben. Daraus sind dann Schreiben dieser Frauen an verschiedene Vorgesetzte, vor allem dann aber an die Wehrbeauftragte geworden, in denen dann verschiedene andere Vorkommnisse zunächst mal mehr Erwähnung fanden, als im Einzelnen angezeigt wurden. Und nach ziemlichem Zeitablauf haben sich daraus dann immer breiter werdende Ermittlungen ergeben, die das heutige Bild des Fallschirmjägerregiments 26, aber auch der vorgesetzten Dienststellen der Luftlandetruppe zeigen.
Und sag mal, wie bist du und wie seid ihr auf die Geschichte dann aufmerksam geworden?
Wir sind aufmerksam geworden auf die Geschichte durch eine Kontaktaufnahme durch eine ehemalige, sehr junge Fallschirmjägerin, die das nicht auf sich sitzen lassen wollte und die den Eindruck hatte, Monate nachdem sie die Vorfälle bereits an allen dafür zuständigen Stellen angezeigt hatte, dass sich nichts weiter tut, jedenfalls nach ihrer Wahrnehmung. Und dann haben wir angefangen, uns bei diesem und jenem danach zu erkundigen, wie denn der Stand der Dinge ist, und schießen dabei regelrecht in ein Wespennest. Also es gab dann sehr viele Menschen, die mit uns gerne reden wollten, manche nicht so gerne, es dann aber taten, weil sie merkten, dass da doch Größeres im Gange ist, als sie selber bisher auch vielleicht es eingeschätzt hatten. Die Frau, mit der wir zuerst geredet hatten, hat Ende September erst die Fallschirmjägertruppe und die Bundeswehr verlassen und macht heute was ganz anderes, hat ein neues Leben begonnen, nimmt aber natürlich sehr aufmerksam daran teil, wie die Dinge voranschreiten.
Hm. Ihr habt die Geschichte kurz vor Silvester veröffentlicht. Mhm. Seit wann hattet ihr daran recherchiert?
Ich habe davon erstmals in den ersten Oktobertagen erfahren. Es gab da auch schon vereinzelte Berichterstattung in der Lokalpresse in der Rheinpfalz. Auch der SWR hatte schon darüber berichtet. Und praktisch 3 Tage, nachdem ich überhaupt davon erfahren hatte, und Frau Golub, wurde dann der Kommandeur des Regiments offensichtlich gegen seinen Willen versetzt. Und spätestens da war uns klar, da ist etwas Größeres im Gange. Das ist nicht eine Einzelperson, die sich über eine einzelne Ungerechtigkeit beschwert. Das gibt es immer mal wieder, dass sich Soldatinnen auch oft wegen, sagen wir mal, bürokratischer Abläufe dann auch an die Presse wenden. Manchmal ist auch so ein bisschen Rache der Hintergrund für ein Gefühl der schlechten Behandlung. Das muss man immer genau sich ansehen. Man will sich ja auch nicht zum Instrument von Kampagnen machen. Aber hier war eben spätestens der Kommandowechsel in 2 Brücken ein deutliches Signal darauf, dass da wirklich was im Argen liegt.
Du sagst ja, ne, ihr seid im Oktober 2025 auf die Geschichte gestoßen und die erste anonyme Mitteilung oder Eingabe, wie das dann ja immer heißt, bei der Wehrbeauftragten damals noch Eva Högel, die war im Oktober 2024. Oktober 24, das ist jetzt ja schon mal einiges her. Kannst du nachvollziehen, warum damals nichts passiert ist?
Ja, das kann man inzwischen alles ziemlich genau nachvollziehen, was passiert ist und dann vielleicht eben auch, was nicht passiert ist. Die Frau Högel machte, wie auch jetzt der neue Wehrbeauftragte, ganz regelmäßig Truppenbesuche. Also besucht irgendwelche Bataillone irgendwo im Land. Es gibt, glaube ich, niemanden in der Bundeswehr, außer vielleicht den Inspekteuren, der einen besseren Überblick streitkräfteübergreifend über die Zustände in der Bundeswehr hat. Von Schimmel in der Kaserne bis hin eben zum Kommando Spezialkräfte und dessen besonderen Fähigkeiten. Und Frau Högel hatte bei einem Besuch bei den Fallschirmjägern in Lebach gehört, erfahren im Gespräch, dass es dort insbesondere für Frauen also unhaltbare Zustände gibt. Und hatte diese Frauen gebeten, das nicht nur sozusagen im persönlichen Gespräch zu erwähnen, sondern das auch schriftlich zu formulieren. Das hat einen bürokratischen Grund. Die Wehrbeauftragte kann nicht auf der Grundlage von Hörensagen tätig werden, sondern eben sie braucht aufgeschriebene Fakten, auch eine formelle Eingabe. Die erfolgte dann aber anonymisiert. Und auch eine anonyme Eingabe ist noch nicht sozusagen, setzt noch nicht den bürokratischen Prozess in Gang. Das geschah dann erst mit dem Februar 2025, als aus einem bestimmten Anlass sich eben 2 junge Frauen im Fallschirmjägerregiment 26 dann auch an die Wehrbeauftragte wandten, auch um eine Klarheit herzustellen über ein Verhalten oder eine Auffassung im Fallschirmjägerregiment, die sie überhaupt nicht teilten. Dabei ging es um einen Artikel im Magazin Playboy, der geplant war, gemeinsam mit dem Regiment durchzuführen. Also das Regiment, Fallschirmjägerregiment, sollte im Playboy dargestellt werden. So. Voll bekleidet natürlich und sozusagen der Playboy besteht ja nicht nur aus Nacktbildern, aber eben doch auch immer noch recht wesentlich, aber auch Geschichten und Reportagen. Und diese beiden und auch andere Frauen störten sich daran, dass in diesem Kontext über ihr Regiment berichtet werden sollte. Der Hintergrund ist, dass sozusagen nach ihrer Auffassung der Playboy adressiert an einen bestimmten Typus Mann. Bilder aus dem Playboy hingen im Fallschirmjägerregiment in Spinden, auch in Stromkästen an der Innenseite. Es ist eben sozusagen eine sexualisierte Form des Umgangs mit Frauen, die sich in diesen Bildern manifestiert. Und ihnen war das zunächst mal einfach nur unangenehm, dass jetzt sozusagen ihre Kameraden da im Playboy also die dicken Macker raushängen lassen wollten. Und da fing die ganze Beschwererei an. Und eigentlich ist denen dann auch im Laufe der Diskussion dann darüber klar geworden, in was für einer Atmosphäre sie eigentlich seit Monaten schon lebten.
Wie würdest du die Atmosphäre beschreiben?
Also ich bin selber nicht beim Fallschirmjägerregiment, deswegen kann ich das nicht generalisieren. Es gibt jedenfalls zumindest in einzelnen Kompanien des Fallschirmjägerregiments einen Umgangston, den man nur als derb sexistisch bezeichnen kann. Also Frauen gegenüber wird Geringschätzung in jeder Hinsicht bei jeder sich passenden oder unpassenden Gelegenheit geäußert. Es gibt viele Männer in dem Regiment, die offensichtlich finden, also das wissen wir aus den Aussagen, die aber auch im Wesentlichen nicht mehr bestritten werden, die sich sehr unwohl damit fühlen, dass auch Frauen sich im Fallschirmjägerregiment befinden. Jedenfalls im kämpfenden Teil des Regiments. Die dürfen in der Schreibstube vielleicht sein und sind auch als Lebenspartnerinnen natürlich willkommen. Auch Soldatinnen sind als Lebenspartnerinnen willkommen, aber nicht als Kämpferinnen. Und das wurde diesen und weiteren Frauen, also insgesamt geht es um mindestens 6 Frauen in dem Regiment, die das die Bundeswehr auch inzwischen verlassen haben, praktisch alltäglich zu den Ohren gebracht. Also eine Geringschätzung, auch eine ständige Anbaggerei. Mhm. Auch in Situationen, wo sie eben mit Vorgesetzten auf dem Truppenübungsplatz in einem engen Kampffahrzeug sind. Und
also Anbaggerei durch die Vorgesetzten.
Anbaggerei durch die Vorgesetzten, was besonders übel ist, weil es sind ja nicht normale Vorgesetzte, sondern sie sind eben auch Befehlsgeber. Also sie können auch jederzeit den ihnen Untergebenen weitreichende Befehle erteilen. So, und dann gab es jede Menge oder immer wieder also Partys, auf denen Exhibitionismus zum Alltag gehörte. Das ist auch Teil einer rohen, ich würde auch sagen in Teilen verrohten Männerkultur, wo man einander, also die Geschlechtsorgane zeigt und so. Und sozusagen das auch einfach ignoriert, dass auch Frauen im Raum sind. Und wenn die Frauen dann da sagten...
Ach so, also, die waren dabei das, und...
Ja,
ach so.
Ja, aber immer natürlich nur vereinzelt. Also in dem ganzen Regiment ist der Frauenanteil bei ungefähr 5%. Also... Mhm. So, wenn 100 Männer im Raum sind, maximal 10 Frauen. Und wenn Frauen dann dagegen sich sozusagen zur Wehr setzten, beschwerten, dann hieß es eben so eine hab dich doch nicht so Rhetorik. So, und das kulminierte auch in öffentlichen Ansagen von Vorgesetzten. Also zum Wochenende treten die jungen Soldaten an und der vorgesetzte Zugführer oder stellvertretende Zugführer gibt dann so eine Art von Wochenendparole aus. Ne? Also das dient oft auch so ein bisschen zur Disziplinierung. Also denken Sie daran, dass Sie im Dienste der Bundesrepublik Deutschland stehen. Benehmen Sie sich auch, wenn Sie in der Kneipe sind. So. Man kann es aber auch umgekehrt machen und so war es da offenbar in mehreren Fällen. Also es wurde quasi dazu aufgerufen, möglichst intensiv und möglichst oft Geschlechtsverkehr zu haben. Und die Parole, die beispielsweise ausgegeben wurde, war Nein heißt Ja und Ja heißt Anal. Nicht? Also so. Und in dieser Kultur gibt es auch im Alltag immer wieder Äußerungen, in denen insbesondere die Frauen, die das dann aufbrachten, den Eindruck gewinnen mussten, dass die Männer auch eine Art von Rape-Kultur, also eine Art von Vergewaltigungskultur anhängen. Dass Frauen also Gegenstand von sexueller Betätigung jeweils sein können. Und dagegen haben sie irgendwann angefangen, sich zur Wehr zu setzen. Spät, aber dann auch mit Nachdruck.
Du hast geschrieben, ihr habt geschrieben, die Ausbildung der Fallschirmjäger ist hart, der Zusammenhalt enorm. Dieses bei den Fallschirmjägern hart sein und gleichzeitig ein Staatsbürger in Uniform, also mit dem, was du jetzt beschrieben hast, ist das schwer übereinzubringen. Passt das einfach nicht zusammen?
Das kann sehr gut zusammenpassen. Es ist eine Frage der Erziehung und dann auch der Aufsicht. Die Fallschirmjäger und überhaupt die Luftlandetruppen gehören zu denen, die die härteste Ausbildung haben und die auch den größten Mut und die größte Kampfkraft aufbringen müssen, wenn es in brenzlige Lagen gibt. Die werden oft als Erste geschickt, die sind oft in einem Terrain unterwegs, das man nur als feindlich bezeichnen kann. Die werden ja nicht nur in einem Kriegsfall eingesetzt, sondern unsere Fallschirmjäger, 4000 haben wir ungefähr, sind überall da, wo Geiseln gerettet werden müssen, wo deutsche Staatsbürger oder europäische Staatsbürger
zuletzt
evakuiert
werden,
zuletzt im Sudan. So, und
dafür
dann,
werden sie ja auch sehr gelobt.
Genau, ja, und da leisten sie auch wirklich Großartiges, also die Evakuierungsmission in Kabul, ne, wo also hunderte deutsche und europäische Staatsbürger im letzten Moment vor den Taliban gerettet wurden, das wäre alles ohne Fallschirmjäger und deren enormen Einsatz nicht möglich. Man kann aber trotzdem ein harter Kerl sein oder auch eine taffe Frau, ohne deswegen also in diese Exzesse zu verfallen. Es gibt auch Einheiten in der Bundeswehr, die sind mindestens genauso hart, also die Minentaucher der Marine oder die Kampfschwimmer. Von denen hört man aber, ich will nicht sagen niemals, aber sehr, sehr viel seltener von solchen Vorkommnissen. Und da kann man eben, das ist eben interessant, das lohnt sich auch mal aufzuarbeiten. Warum findet es eigentlich bei Kampfschwimmern und Minentauchern nicht statt, sowas? Und warum findet das bei Fallschirmjägern doch immer wieder statt?
Das ist auch eine Frage, die ich mir hier aufgeschrieben habe. Und da steht dann, wie erklärst du dir das?
Ich glaube, das ist möglicherweise eine Führungskultur von Anfang an. Ne? Also es fängt mit der Ausbildung der Ausbilder an. Was ist eigentlich an Unteroffiziersschulen des Heeres los und was ist an den Unteroffiziersschulen in der Marine los? Also was wird einfach im Umgang miteinander geduldet? Und zum Beispiel auf einem Kriegsschiff der Marine, wo man auf engstem Raum über Monate, teilweise ja halbes Jahr, manchmal sogar ein Jahr, auf engstem Raum zusammenlebt, da ist es wahnsinnig wichtig, dass man respektvoll miteinander umgeht. Weil sonst gibt es ununterbrochen Zoff und wo es ununterbrochen Zoff gibt, kann man nicht gemeinsam kämpfen. So, und es gibt aber keine Ausweichmöglichkeit. Keiner kann sagen, ich gehe jetzt mal in den Wald oder ich schwimme jetzt mal eine Runde um die Fregatte. Also muss der Ton von vornherein so kameradschaftlich sein, dass solche Vorkommnisse einfach und solche Spannungen von vornherein abgebaut werden oder gar nicht erst aufkommen. Und das ist natürlich im Heer, gibt es eine andere Führungskultur. Mhm. Und das unterscheidet es möglicherweise von Anfang an. Es gab ja eine interessante Parallele der Ereignisse. Also als das jetzt mit den Fallschirmjägern aufkam, ist in Delitzsch der Kommandeur der Unteroffiziersschule zurückgetreten, weil dort bei einer Weihnachtsfeier die falschen Strophen des Deutschlandliedes gespielt wurden und niemand eingeschritten ist. Und wo man auch denkt, wie kommt es eigentlich dazu? Also was ist da los? So, das Heer hat ja offenbar erkannt, dass das nicht das Problem einer einzelnen Kompanie ist, in dem Fall der vierten bei den Fallschirmjägern, sondern es gibt ja jetzt einen Aktionsplan Luftlandetruppe. Mhm. Das heißt, die ganze Luftlandetruppe wird auf den Kopf gestellt und wird einem Aktionsplan unterworfen. Und da würde ich sagen, das ist ein interessanter Aspekt, offenbar nicht von ungefähr.
Mich hat das insofern überrascht, weil ich habe ja schon verraten, dass wir beide länger im Geschäft sind. Und als ich mit Bundeswehrberichterstattung angefangen habe, das war noch in Bonn und da war Volker Rühe Verteidigungsminister und es gab den Untersuchungsausschuss wegen Rechtsextremismus in der Bundeswehr. Ja. Und dann ihre Lehren gezogen und dann gab es das ja auch nochmal mit Ursula von der Leyen später. Und deswegen, als ich das jetzt gelesen habe über Weihnachten, Peter, dachte ich, echt? Immer noch?
Ja, aber vielleicht geht das von der Annahme aus, man könne das mit einmal von Grund auf alles neu aufstellen, regeln. Das hat es ja auch beim KSK gegeben, dass nach seriellen Vorkommnissen und Vorkommnissen, die vom Heer als deutlich gravierender noch eingeschätzt werden, weil eben auch führende Offiziere involviert waren, dann regelt man etwas neu, stellt die Truppe neu auf, verschärft den Unterricht. So, es ist aber eben eine alltägliche Führungsaufgabe. Und sobald man anfängt, sie zu vernachlässigen, und das ist in Zweibrücken ganz offensichtlich geschehen, bilden sich einfach Strukturen heraus, denen man entgegentreten muss. Es gibt auch immer wieder strukturelle Veränderungen in der Bundeswehr, die manches für sich haben, aber wiederum manches auch gegen sich. Zum Beispiel dürfen Spinde nicht mehr kontrolliert werden. Also sozusagen die Persönlichkeitsrechte der einzelnen Soldaten sind gestärkt worden, indem die Vorgesetzten nicht mehr die Spinde kontrollieren. Ja, jetzt kann man seinen Koks oder seinen Hasch da einfach lagern, ohne dass jemals ein Vorgesetzter vorbeikommt. Viele Vorgesetzte schlafen nicht mehr in der Kaserne, sondern verlassen die Kaserne nach Dienstschluss und dann sind die jungen Leute, also die Mannschaftsdienstgrade dort, alleine. Auch in diesen Zeiten kommt es dann zu exzessiven Partys. Und es kommt jetzt nicht ein älterer, ich sag mal 28-Jähriger, 30-Jähriger Hauptmann oder Oberstabsfeldwebel rein und sagt jetzt Schluss hier. Ne? Eure seltsame Party ist jetzt vorbei. So, und deswegen gibt es manchmal auch einfach so technische Dinge oder strukturelle Dinge, die das dann ermöglichen, an die aber gar keiner gedacht hat zunächst.
Jetzt gucken wir mal auf die politische Ebene. Ja. Verteidigungsminister Pistorius hat sich nach der Veröffentlichung eurer Geschichte dann am Jahresende gegenüber den Kollegen der dpa, also der Deutschen Presseagentur, erschüttert gezeigt. Und du hast dann in der FAZ geschrieben, Verteidigungsminister Boris Pistorius hat sich jetzt plötzlich erschüttert gezeigt. Und dann hast du noch dazu gefügt, seine Betroffenheit scheint ihn in Zeitlupe erfasst zu haben. Weißt du, ob Pistorius intern Druck gemacht hat?
Um die Ermittlungen voranzutreiben.
Also weißt du, inwieweit er informiert war, inwieweit er davon wusste?
Also er wusste davon. Es heißt auch, er habe die Sache spätestens seit dem Sommer eng begleitet. Seit dem Sommer, das ist der Zeitpunkt, an dem mindestens zwei Fallschirmjägerinnen in ausführlichen Schilderungen mitnahmen, also ihre eigenen, aber auch klare Beschuldigungen gegen klar benannte Vorgesetzte und Kameraden erhoben haben. Seitdem ist im deutschen Heer Alarmstimmung Und wenn im deutschen Heer Alarmstimmung ist, bis hoch zu den 3-Sterne-Generälen, dann ist selbstverständlich auch im Ministerium Alarmstimmung. Also der Minister hat davon gewusst, ob in jedem Detail oder nicht, das vermag man nicht zu sagen. Der Minister ist mit unheimlich vielen Dingen beschäftigt, auch mit wahnsinnig viel, was schiefläuft. Milliardenprojekte werden in Serie beschlossen und aufs Gleis gesetzt und nicht alle davon gelingen. Die weltpolitische Lage fordert den Verteidigungsminister in einer Weise, wie wahrscheinlich auch keinen seiner Vorgänger in den letzten 30, 40 Jahren. Deswegen ist es ein bisschen schwierig zu sagen, wie genau er sich jetzt um diese Vorkommnisse in einem einzelnen Regiment gekümmert hat. Dass er informiert war, ist, glaube ich, klar. Die Verdichtung, die auch aus unseren Artikeln dann eben ihm in die Augen springen musste, hat vielleicht auch dazu geführt, dass es ihm nochmal wie Schuppen von den Augen gefallen ist, was sich da eigentlich zusammengebraut hatte.
An diesem Mittwoch jetzt waren die Vorfälle Thema im Bundestag, im Verteidigungsausschuss. Und zwischendurch gab es die Erwartung durchaus, also bei uns Journalisten, dass Verteidigungsminister Pistorius dort auch auftreten würde. Und er war dann nicht da. Und die Grünen-Abgeordnete Agnieszka Brugger hat dann das gefragt.
Die Frage, die ich nach dieser Sitzung habe, ist vor allem, wo ist eigentlich der Herr Minister? Wenn es eine Nulltoleranzpolitik gegen Sexismus, Rechtsextremismus und ein solch schwerwiegendes Fehlverhalten gibt, dann muss sie von unten gelebt werden, von den mittleren Ebenen umgesetzt werden. Aber der Minister muss mit seinem Namen dafür stehen.
Hast du dich das auch gefragt? Wo ist der Minister?
Also ich räume ein, dass man sich das fragen kann. Ich finde die Fragen der Opposition auch nicht unberechtigt. Es ist aber auch ein bisschen so, dass man also immer gleich nach dem obersten Chef ruft, halte ich jetzt nicht für zwingend erforderlich, dass er da ist. Er hat sich vielfach sehr deutlich geäußert, dass sexuelles Fehlverhalten und die anderen Vorkommnisse Rechtsradikalismus in der Bundeswehr nicht geduldet wird, dass das mit aller Härte verfolgt wird. Er hat Leute dafür gelobt, dass sie sich melden. Er hat gesagt, Verschweigen ist Mittäterschaft. Also der Minister hat da nichts verbal anbrennen lassen. Klar, man kann durch seine Präsenz, vielleicht auch bei einer Gelegenheit in Zweibrücken, zeigen, wie ernst die Sache ist. Aber im Ministerium gibt es auch einen Kurs, der allgemein begrüßt wird, nämlich mehr Eigenverantwortung. Und zwar Verantwortung dort zu übernehmen, wo sie eigentlich hingehört. Also nicht immer zu warten, bis ganz oben man sich erschüttert zeigt oder etwas entscheidet oder tut, sondern den Kommandeuren vor Ort mehr freie Hand zu geben, dem Kommando mehr freie Hand zu geben, den Inspekteuren Verantwortung zu übertragen. Und Pistorius hat sich offenbar entschieden, seinem bis vor kurzem engen Vertrauten im Ministerium, dem Generalleutnant Christian Freuding, jetzt allerdings Inspekteur des Heeres, eben diese Aufgabe zu übertragen, da aufzuräumen. Und warum sollte der Freuding, ein 3-Sterne-General mit enormer Erfahrung, nicht in der Lage sein, so ein Regiment zu disziplinieren? Ist auch eine gute Gelegenheit, seine Autorität unter Beweis zu stellen. Und vielleicht untergräbt man sogar die Autorität der Generalität ein Stück weit, indem man dann da so politisch reingrätscht. Also ich finde, das kann man zumindest diskutieren, wie dringend jetzt der Minister sich da hinsetzen musste.
An diesem Mittwoch waren dann anwesend der Generalinspekteur der Bundeswehr, also der oberste Soldat, Carsten Breuer, und eben der von dir schon vorgestellte Christian Freudin, der Heeresinspekteur. Die haben da auch den Aktionsplan vorgestellt. Du hast es gerade auch schon mal erwähnt. Hältst du das für sinnvoll?
Einen solchen Plan?
Ja, diesen Plan.
Ja.
Geht ja um Führung, bessere Führung, mehr Verantwortung.
Also so ein Aktionsplan hat mehrere Elemente. Das erste ist starke Symbolwirkung. Nicht? Man kommuniziert nach außen, aber vor allem auch in die Truppe hinein, jetzt ist Schluss mit lustig. Jetzt gibt es einen, im Falle des Kommandanten Spezialkräfte war das vor einigen Jahren, ein 60-Punkte-Plan. Und man hat am Ende den Eindruck, das Spezialkräftekommando macht hauptsächlich Sprachunterricht, politischen Unterricht und rotiert in seinen Posten und kümmert sich gar nicht mehr um seinen eigentlichen Auftrag. Auch da war es ein Zeichen, wenn ihr das nicht selber in den Griff bekommt, dann bekommen wir das in den Griff mit harten Maßnahmen an jeder nur denkbaren Stelle. So, und so ist es jetzt auch ein bisschen. Der Aktionsplan ist nicht so umfangreich wie beim Kommando Spezialkräfte, hat aber eben auch sehr viele Elemente von Erziehung, Führungsverantwortung, Stärkung. und Fortbildung.
Ich fand es interessant bei dem Auftritt von Generalinspekteur Breuer und von Heeresinspekteur Freuding im Anschluss an die Sitzung, dass vor allen Dingen Christian Freuding gesprochen hat. Also es gab ein paar einleitende Worte des Generalinspekteurs und dann hat Christian Freuding unter anderem das gesagt.
Ohne innere Haltung, ohne das feste Eintreten für unser Wertefundament ist militärische Exzellenz auch ohne Wert, ohne dass wir das begreifen, dass wir diese Führungskultur auch leben müssen, dass sie ihre Wirkung entfaltet in den Verbänden, dass das Fundament für echte Kameradschaft ist. Ohne das ist alles andere nichts.
Du kennst dich aus, Peter, bist lange in der Bundeswehr unterwegs als Berichterstatter. Ist General Freuding der richtige Mann, um die Verfehlung in den Griff zu bekommen?
Da habe ich nicht den geringsten Zweifel daran, dass er der richtige Mann ist, um solche Verfehlungen in den Griff zu bekommen. Er genießt in den Streitkräften ein enormes Ansehen. Also es grenzt an Verehrung. Man erwartet wahnsinnig viel von ihm. Manchmal fragt man sich, ob es eigentlich die Versprechen, die sich mit ihm verbinden, einzuhalten sind, aber er hat ganz klare Prinzipien und auch bevor das jetzt nach oben und in die Politik gedrungen ist, hat Freuding sich unter seinen Prioritäten ganz klar zum Wertekonzept und zur Wertebindung des deutschen Soldaten an die Demokratie und an unsere Freiheitsüberzeugungen gehalten und das als essentiell betrachtet. Also er ist der richtige Mann. Ja. Wenn einer, dann er.
Und jetzt ist ja die Geschichte, die ihr da aufgeschrieben habt, keine Werbung für die Bundeswehr. Also wenn man sich überlegt, eure Geschichte kam zum Jahresende, jetzt zum Jahresbeginn, schickt die Bundeswehr die ersten Briefe raus an junge Leute, die jetzt 18 werden. Halt mit dieser Frage, können Sie sich vorstellen, Wehrdienst zu leisten, freiwillig. Kannst du jetzt das weiterhin empfehlen, Eltern, jungen Leuten zu sagen, nee, geht mal zur Bundeswehr?
Also der Zeitpunkt der Veröffentlichung, das wurden wir jetzt auch schon gefragt, ob wir das extra gemacht hätten, das jetzt quasi mit dem Beginn des neuen Wehrdienstes zu veröffentlichen. Im Grunde genommen quasi mit dem Subtext, ihr wolltet der Bundeswehr schaden. Das ist überhaupt nicht der Fall, das hat rein technische Gründe. Der Bericht des Generalleutnants Gante und des Kommandos Heer an das Ministerium war für das Jahresende bestellt. Und wir wollten einfach das veröffentlichen, bevor der Bericht sich also in alle Teile der Republik verbreitet. Also wir wollten unseren informationellen Vorsprung auch nutzen. Das hatte mit dem Datum Neuer Wehrdienst gar nichts zu tun. Das wirkt abschreckend, was da bekannt geworden ist. Es gibt auch diverse andere Einheiten in der Bundeswehr, wo Abschreckendes passiert. Wenige Monate zuvor sind Angehörige des Wachregiments wegen sexueller Nötigung verurteilt worden. Die Anklage war Vergewaltigung. Unmögliche Rituale gibt es auch bei den Panzergrenadieren. Also sozusagen, es gibt eine Kultur in der Bundeswehr, die teilweise abschreckend ist und auch teilweise rechtswidrig, jedenfalls ekelhaft. Daran muss die Bundeswehr arbeiten. So, man kann aber jetzt sehen, und jetzt wendet sich das Ganze vielleicht ins Positive, dass doch jetzt auf allen Ebenen erstens hart ermittelt wird und zweitens auch überall klar zum Ausdruck gebracht wird, dass man insbesondere auch Frauen in den Streitkräften haben möchte, dass man sie braucht und dass es jedenfalls von der politischen Führung als enorm wichtig erachtet wird, dass Frauen dort ein sicheres Umfeld finden, um ihren Beitrag zur Landesverteidigung leisten zu können. Deswegen würde ich sagen, ja, mit Einschränkungen. Frauen brauchen Rückhalt dort, brauchen auch Rückgrat nach wie vor. Es ist nicht, war nach wie vor nicht einfach für eine junge Frau in der Bundeswehr, aber man kann bestehen und man hat jetzt doch mehr noch als zuvor den ausdrücklichen Rückhalt der militärischen und politischen Führung.
Peter, ganz, ganz vielen Dank für deinen Besuch hier bei uns im Studio und vor allen Dingen für eure Recherche und dass du uns da so eindrücklich von erzählt hast.
Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank an euch beide und das war's für heute mit unserer Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste Folge gibt es am kommenden Dienstag, also wie gewohnt. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich Kai Küstner
und Anna Engelke.
Warum gehen manche Menschen aufrecht und kerngesund durch den Winter, während andere sich mit einem Virus nach dem anderen anstecken? Wie viele Atemwegserreger gibt es überhaupt und wie gefährlich können sie sein? Das sind die Fragen, mit denen wir uns in der neuesten Folge unseres Wissenschafts- und Gesundheitspodcasts Synapsen beschäftigen. Ich bin Corinna Hennig und ich bin in eine spannende Recherche zu einem Thema eingestiegen, das uns alle angeht. Erkältungen, Infekte, Viren. Und tatsächlich habe ich einiges rausgefunden, das man nicht schon zigmal irgendwo gelesen hat. Dass man sich mit Hilfe spezieller Nasensprays in Risikosituationen ganz gut gegen Ansteckung schützen kann, zum Beispiel. Dass Frauen mehr Hustenrezeptoren haben als Männer. Und dass die Grippeimpfung gegen Herzinfarkt und Schlaganfall schützt und darum viele Tote verhindern könnte. Synapsen, Wissenschaft und Gesundheit, was ihr schon immer über Erkältung wissen wolltet. Die Folge findet sich ab sofort in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.